Also, wir stehen bei dem Punkt mit den Schmerzen. Also erstmal die Entdeckung, dass mit uns was nicht stimmt, das war schon mal klar. Dann diese Entdeckung, dass es uns nicht genügt und wir geöffnet werden müssen für mehr. Das hatten wir ja schon öfter auch besprochen in anderen Zusammenhängen. Wünsche gehen nicht in Erfüllung. Jeder Wunsch, sobald erfüllt, kriegt augenblicklich Junge oder so. Und dass es dann eigentlich zwei Strategien gibt. Das eine ist die des Buddha, zu sagen, du musst aufhören, dir was zu wünschen. Du musst den Durst aufgeben und loswerden. Und die biblisch-christliche, die sagt, du hast eben noch nicht richtig gewünscht, du musst von den ungenügenden Wünschen Abschied nehmen und dich öffnen für das, was wirklich dich erwartet. Und das ist ja auch belegt durch eine ganze Reihe von klassischen Orationen in der römischen Liturgie, wo es dort immer heißt, vor allen Dingen, das bezieht sich auf die erste Oration, die immer davor kommt, da heißt es, gib, dass wir ersehnen, was du verheißest. Aus dem klaren Wissen, dass wir das gar nicht wollen, was er da eigentlich für uns hat. Bitte.
Oder die Verwandlung, also den Durst auf etwas verwandeln ja. Lassen, in den Durst nach Gott.
So, ja, das ist gemeint, eben, dass wir irgendwas Falsches suchen hier, dass wir uns zu sehr mit irgendwelchen anderen Dingen zufrieden geben. Und wo es zu lange dauern würde, wenn wir erstmal das jetzt auch kriegen würden und erst dann merken, dass es nicht reicht. Das ist ja ein Gedanke, den Pascal immer wieder betont, dass er sagt, die Dinge werden mit großem Eifer gejagt, aber schon mit einer Enttäuschung erjagt. Weil man sieht, manche Ziele müssen wir offenbar erreichen, um zu merken, es sind nicht die richtigen. Das glauben wir vorher auch den Eltern nicht. Die wollen auch die Kinder vor manchen bewahren oder so, aber die Kinder denken nur, die Eltern sind dann neidisch oder gönnen ihnen was nicht oder so. Also müssen die alles Mögliche erreichen, weil die ja zu sehen, tja, eigentlich hatten die ja recht, die Alten. Nicht? Deswegen ist es ja dieser Tatbestand, dass die Eltern, je älter sie werden, immer klüger werden, ich meine in den Augen der Kinder. Nicht? Dass man das so sieht, weil die inzwischen dasselbe bei ihren Kindern dann durchmachen. Also wo man das einfach entdeckt. Wir müssen offenbar bestimmte Dinge erreichen, um zu sehen, sie sind es nicht, weil wir es nicht glauben. Und dieser letzte Dienst des Schmerzes ist also genau dieser Punkt, diese Hineinführung in diesen baren Gehorsam, wie er das ausgedrückt hat, wo nichts anderes mehr bleibt. Da wird auch nichts mehr erwartet oder ersehnt. Es wird nur gehorcht. Das ist der Punkt, der dorthin gehört. Es wird nur gehorcht und nichts anderes bleibt da. Und das ist ja einerseits ist es die deutlichste Form von Autonomie, denn was ein kleines Kind tut, ist nicht gehorchen. Das ist ja einfach so mit drin in dieser Symbiose. Sondern man muss ein erwachsener Mensch sein und ein autonomer Mensch, um wirklich gehorchen zu können. Was heißt gehorchen? Gehorchen heißt, dass ich meinen Willen nicht von mir bestimmen lasse, sondern von der Einsicht und dem Wort eines anderen. Also etwas für wahr halten oder für gut halten oder für geboten halten, was ein anderer mir sagt, ohne dass ich die Einsicht habe. Und das ist dann dieser letzte Schritt. Deswegen ist es tatsächlich diese Form des Gehorsams, die dorthin gehört. Und das ist das, was uns natürlich am schwersten fällt. Deswegen ist das so der eigentliche Kern, um den es dann dort geht. Wieder besseres, nicht gegen wirklich besseres Wissen, denn wenn wirklich Wissen da ist, kann ich nichts machen, sondern eben in Hoffnung wieder Hoffnung. Es trägt und stützt nichts, bedeutet nichts, es bleibt nur der bare Wille zu gehorchen übrig. Was natürlich zu bedenken ist, nicht aller Schmerz dient. Was ist also mit dem anderen Schmerz? Und dann geht er da sehr ausführlich ein, erstmal auf die Verdammnis. Das ist ja für viele ein ganz wichtiger Punkt, vor allen Dingen, weil man sich eben die Hölle falsch vorstellt. Und da hat er eben diesen Satz, von dem ich nicht müde werde zu zitieren, weil er wirklich einfach stimmt, dass er sagt, die Tore der Hölle sind von innen verriegelt. Es ist nicht so, dass das, so wie noch bei Dante auch, ein großes Gefängnis ist, wo edle Menschen drin sitzen, nicht bloß edle, sitzen oft sehr unedle drin, aber eben auch edle, dem Dante ja mit viel Respekt begegnet, zum Beispiel dem Odysseus oder so Leuten, nicht? Da kommen ja auch alle möglichen literarischen Figuren vor. Der Hölle fehlt Christus, das ist der eine Punkt, obwohl in der Karwoche dort da durchgeht der Dante, das ist eine merkwürdige Sache. Und dann fehlt eben vor allen Dingen diese Verstocktheit, dass man selber nicht raus will. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass nur die verloren gehen, die eben sich nicht retten lassen wollen. Und deswegen wird Lois ja nicht müde, das auch zu beschreiben. Und das hatte ich ja schon ein paar Mal empfohlen, diese kleine, literarisch vielleicht geglückteste Schrift von ihm, die große Scheidung. wo er das ja durchführt, dass dort Leute aus der Hölle für einen halben Tag mit einem himmlischen Bus da in den Himmel gefahren werden, in den Vorhimmel, nicht in den Himmel. Und dort kommen frühere Freunde, Gefährten, Verwandte und versuchen, auf sie einzureden, sich erlösen zu lassen. Und dann können sie dann weitergehen in den Himmel hinein, wenn sie es eben schaffen. Das tut in diesem Buch nur einer, der es schafft, ein junger Mann. Die anderen Leute gehen wieder in die Hölle zurück. Das macht ja deutlich, wie nah uns es eigentlich ist, nicht erlöst werden zu wollen. Aus Mischung von allem Möglichen, von Stolz und Angst und Minderwertigkeitsgefühl, eigentlich von eben um sich selbst kreisen. Das ist eigentlich der Punkt, der dort drin steckt. Also das ist der erste Punkt, dass es um eine frei endgültige Verweigerung des Glücks geht. Das macht er wirklich schön deutlich. Zweitens, dass Verlorensein eher ein Nichtsein ist, eher ein Mensch gewesen sein, schreibt er, ein Ex-Mensch, dass das hineinscheint. Und dann finde ich sehr bemerkenswert, den dritten Punkt sagt, und das dritte ist, die Frage mit der Hölle ist eine reale Möglichkeit, nicht für unsere Feinde und auch nicht für unsere Freunde, beides trübt den Blick der Vernunft, sondern nur für uns selbst, für dich und mich, schreibt er einfach in einem Buch. Es ist eine Frage für dich und mich, nicht für unsere Freunde, Feinde oder sonst irgendwen, sondern für dich und mich. Willst du dich wirklich unterwerfen und erlösen lassen oder willst du es nicht? Das ist eigentlich nur der Punkt, um den es dabei geht. Und dann hat er ein großes Kapitel über den Schmerz der Tiere. Das fehlt sonst in den meisten Theodizeen, dass das aufgenommen wird, wo er sich viel Mühe gibt zu überlegen, wie kann das sein, ein Bewusstsein ohne Selbstbewusstsein, was heißt überhaupt Ewigkeit oder so für die Tiere, das ist wirklich ein schwieriges Problem. Er sagt auch selber, hier macht er nur Vermutungen und weiß es auch nicht recht, wie das da geht und deswegen bleibt es auch offen oder so. In seinem Vorwort hat er schon geschrieben und nochmal betont, dass es in diesem Buch um Problem of Pain geht und wo er dann selber schreibt, man sollte nicht meinen, er sei nun besonders also tapfer, was den Schmerz angeht, überhaupt nicht. Und er merkt dann nur an, um Schmerz zu ertragen, ich zitiere, hilft ein bisschen Unerschrockenheit mehr als vieles Wissen und ein wenig menschliches Mitgefühl mehr als viel Unerschrockenheit. Und der leiseste Hauch von Gottes Liebe mehr als alles sonst. Das schreibt er so im Vorwort. Aber es bleibt dabei, dass sicher eine Reihe Leser davon unangenehm berührt waren, dass das bei allem eben doch irgendwie nochmal so souverän und so abläuft da in der Art. Und deswegen glaube ich, ist es nicht bloß für ihn, sondern auch für uns nochmal ein Geschenk, dass er dann 20 Jahre später nochmal ein Buch zum Schmerz geschrieben hat, ein ganz persönliches Buch, nämlich nach dem Tod seiner Frau. Wir hatten ja davon gesprochen, dass er die Joy Davidman da geheiratet hat auf dem Sterbebett eigentlich und dass sie dann gesund wurde nochmal. Der Knochenkrebs blieb nicht bloß stehen, er ging zurück, er kriegte dafür die Osteoporose, sehr schmerzhaft und haben also 3 Jahre nochmal ein mal wirklich ganz große, also glückliche Ehe geführt und dann bricht es bei ihr wieder aus und sie stirbt und dann ist er erstmal wirklich am Boden zerstört und hilft sich so, wie er das bei anderen Sachen auch macht. Er schreibt einfach auf Blätter, die er in der Wohnung findet, notiert da seine Dinge in der Nacht und dieses Buch, das er dann daraus gebracht hat, das ist nach seinen Jugendgedichten das einzige Buch, wo er nicht unter seinem Namen veröffentlicht hat, sondern es hat unter dem Namen Clark veröffentlicht, dem Mädchennamen seiner Mutter. Erst nach dem Tod ist es unter seinem Titel erschienen, heißt im Englischen A Grief Observed. Grief, also Schmerz, Kummer. Observe ist wiederum gar nicht so einfach zu übersetzen. Observe heißt beobachten, observe heißt aber auch es tun oder erhalten, so wie Fastenzeit einhalten oder ein Fest einhalten. Auch das heißt, also dieses Wort, also ist es, dieses Observe ist also sehr weit genommen. Im Deutschen hat es geheißen über die menschliche Trauer oder über die Trauer. Und es ist ein kleines Bändchen. Und das ist nun mal eine ganz wichtige Sache, weil er jetzt hier selber betroffen ist. Der Titel klingt natürlich auch wieder objektivierend, aber jetzt hier eben im Sinn, wo man von Trauerarbeit reden könnte. Den Begriff kennen wir ja inzwischen. wo das drin steckt und wo er eben tatsächlich sich da austobt und sagt, was ist denn das? Vor allen Dingen finde ich das so schrecklich. Er sagt, im Glück wird man von Gott in offenen Armen empfangen. Vielleicht denkt man selber nicht an ihn, aber auch wenn man sich bei ihm bedanken will, dann klappt es. Aber jetzt in diesem Schmerz ist es noch einmal so, dass man bloß das Klicken der Doppelriegel hört. Also die Tür wird einem von der Nase zugeschlagen und es gibt keine Spur von Antwort, die dort auftaucht. Und sagt er, dass es Gott nicht gibt, auf die Idee ist er nie gekommen, sagt er. Das hat er auch aus der Ehe, aus dieser Schule der Realität gelernt. Aber, dass er gesagt hat, er ist vielleicht ganz anders. So also ist er in Wirklichkeit, macht er nichts vor. Man schreibt, er spricht mir von der Wahrheit der Religion, von ihren Pflichten, aber kommt mir nicht mit ihren Tröstungen. Oder ich muss denken, ihr habt überhaupt nichts begriffen. Sagt, natürlich trauert nicht die wie keine Hoffnung haben, aber das tröstet nur die Gott mehr lieben als die Toten und die Toten mehr als sich selbst. Und wer tut das? Nee? Spricht also nochmal an. Das ist, wo geht das eigentlich hin? Und dann, wenn man jetzt an das Glück der Toten denkt, was soll das heißen, dass seine Frau jetzt die letzte Ruhe gefunden hat? Gar nicht vom Schlimmsten die Rede. Sie sagt also im Sterben noch, also ich habe meinen Frieden mit Gott. Das ist getan, sagt er, aber körperlicher Schmerz ist, meint er, sei noch unerträglicher als seelischer. Bei seelischem kann man sich zwischendurch mal ablenken, sagt er, aber der körperliche Schmerz, das sei wie ein Trommelfeuer. Das gehe einfach fort. Und wenn Gottes Güte sich das hier erlaubt, warum soll er ihr dann nicht auch nach dem Tod so unerträglich wehtun wie vorher? Wieso soll sie da jetzt ihre Ruhe gefunden haben, fragt er sich. Dass die Leute sowas erzählen. Warum soll das so sein? Warum glauben wir überhaupt, dass Gott nach irgendeinem fassbaren Maßstab gut ist? Immer wieder, so oft er besonders gnädig schien, hat er in Wirklichkeit die nächste Tortur vorbereitet. Also das ist so, das schreibt er da in seinen Blättern auf und das kann man dort lesen. Deswegen kenne ich also viele Menschen, denen auch gerade dieses Buch über die Traurigkeit geholfen hat, nachdem sie ihren Mann verloren haben oder etwas so da ist, weil wirklich dieser ganze Aufruhr und so alles also dort formuliert ist und ausgesprochen wird, bis er sich dann am nächsten Tag einfach zur Ordnung ruft und sagt, ist es eigentlich vernünftig, an einen bösen Gott zu glauben? Es wäre zumindest, sagt er, weit anthropomorpher, als wenn ich den alten König mit dem weißen Bart vorstelle, was immerhin noch ein junger Archetyp ist. Ich sagte, man soll da bei einem bösen Gott herauskommen. Wie kann ich das eigentlich wirklich glauben? Und dann schreibt eben, ein Sadist könnte kein Weltall schaffen und niemals Köder wie Liebe, Lachen und Narzissen oder einen winterlichen Sonnenuntergang. Das sagt, das kann einem einfach hier nicht gehen. Sagt also, ich muss merken, dass sich in Wirklichkeit hier mein Fühlen als Denken verkleidet. Also ich fühle diesen Schmerz, die Verlorenheit, das Verlassensein, das hier drin steckt und dass ich jetzt versuche, diese sinnlose Hoffnung weniger leiden zu müssen, wenn ich mich da empöre. Und das erklärt dann, meint er auch wohl, warum die Trauer so sehr dem Gefühl der Angst gleicht. Das hat er so empfunden, so sagt, das liegt eigentlich so dicht beieinander. Nochmal, dass das steht. Denken wir also Gott als Gott, sagt er, und dann heißt es, dann muss ich ihn als gut denken. Was zeigt sich dann am eigenen Zusammenbruch? Dass man bisher weder wirklich geglaubt hat, noch mit dem anderen wirklich mitgefühlt hat. Das sagte, das muss ich mir eigentlich einräumen, das ist das eigentlich war, habe ich wirklich geglaubt. Oder so. Deswegen gibt es ja auch Leute, die behaupten, er habe da seinen Glauben verloren. Und in dem Hollywood-Film da, Shadowlands, finde ich, ist es auch zu dicht an dieser Linie dran. Das ist an diesem Punkt bleibt das unter der spirituellen Ebene, die sich da gehört. Das haben sie besser bei der 10 Jahre vorher gemachten Folge von der BBC, die damals herausgekommen ist, wo es spiritueller stimmt. Es ist nicht wahr, dass er damit also seinen Glauben verloren hat. Er schreibt einfach nur, Folter fördert die Wahrheit zutage. Das heißt, wie wenig ich glaube, merke ich eigentlich jetzt, dass ich das nicht aufgearbeitet habe. Vorher habe ich groß darum getönt oder so, dass es so gehen kann. Jetzt merkt man, wie das nicht geht. Und nun gesteht er sich auch ein, dass in allen seinen Ausfällen gegen den kosmischen Sadisten sich keine intellektuelle Redlichkeit ausgedrückt hat, sondern Hass und Wut des Gequälten. Nicht? Das ist einfach einräumen. Das ist so, eben, na klar, Qual und so weckt in einem Hass und Wut. Und das drückt sich dann aus. Nur soll man nicht behaupten, man hätte da jetzt sauber gedacht. Und dann schreibt er, das Schrecklichste ist, dass ein vollkommen guter Gott kaum weniger furchtbar ist als ein kosmischer Sadist. Das hat man schon angesprochen, nicht? Weil den Sadisten kann immer noch Barmherzigkeit anwandeln. Aber wenn Gott dran bleibt hier und sagt, das muss jetzt durchgestanden werden, das ist so, wie man eben einen Kranken festhält, weil er jetzt punktiert werden muss und der wehrt sich, aber es geht nicht anders. Heute haben wir ja ein ganz anderes Mittel nochmal der Sperrzwecknahme als damals, nicht? Aber alles gelingt ja auch heute noch nicht. Also guck, wo gehört also so etwas hin? Also die unerbittliche Liebe eines Chirurgen, dessen Absichten restlos gut sind. Was meinen heute die Leute, wenn sie sagen, ich habe keine Angst vor Gott, denn ich weiß, er ist gut? Waren sie denn noch nie beim Zahnarzt? Das hat er ja schon zitiert, nicht? Das schreibt er da extra so hin. Sagt er, wieso soll Güte nicht wehtun wollen? Das ist unser heutiges Zeitalter, wo das Schlimmste die Gewalt ist, offenbar, nicht die Bosheit. Nicht? Während Gewalt zum Teil angewendet werden muss. Muss jemanden, der da um sich schlägt oder so, und sich, muss ich eben gewaltsam festhalten. Geht gar nicht anders. Also nicht bloß, dass ich Verbrecher festhalten muss, nicht? Das gehört ja auch nochmal hin, sondern auch hier jemand, der einfach selber sich verletzt, geht gar nicht anders, als hier Gewalt anzuwenden. Das heißt Gewalt. Gewalt heißt gegen den anderen bestimmen gegen seinen Willen. Das heißt Gewalt. Und die gehört an verschiedenen Punkten hin. Wie gesagt, heute geht das einfacher, weil man einfach Mittel geben kann, wo dann der Mensch sediert wird, nicht? Hatte man damals eben noch nicht in dem Maß. Ja.
Also nur da an der Stelle, wo die Hölle von innen verschlossen ist, da ist die Unerbittlichkeit der Liebe begrenzt.
Auch dort ist sie nicht begrenzt, denn das finde ich auch richtig von ihm, dass er sagt, Gott tut das, was wir nur beten, dein Wille geschehe. Wenn ich sage Nein zu Gott, wenn ich sage, was schon, das habe ich schon gesagt, als ich 2,5 war, geschieht meiner Mutter recht, dass ich mir die Finger erfriere, also Schmolle nennt man das einfach, das ist überhaupt nichts Heroisches. Das kennen wir alle, seit wir das Alter hatten. Das heißt, dass ich einfach sage, es tut mir weh, deswegen bin ich gegen diese Idee der klassischen katholischen also Philosophie, zu sagen, alle sind hier unweigerlich aufs Glück aus. Das ist überhaupt nicht wahr. Wenn ich sage, es geschieht meiner Mutter recht, dass ich mir die Finger erfriere, nehme ich die Schmerzen in Kauf, damit die im Unrecht ist. Also es geht nicht in erster Linie ums Glück. Natürlich kann ich formal formulieren, doch, Glück heißt, dann bin ich eben glücklich, wenn mein Wille erfüllt wird, sage ich. Das ist mir für Glück zu wenig. Denn das ist analytisch zu wollen. Wollen heißt, dass ich will, dass das geschieht, was ich will. Was soll es sonst heißen? Wenn das nur gemeint ist mit Suche nach dem Glück, dann kann ich mir das schenken. Dann ist es banal, weil es völlig tautologisch ist. Wenn ich es aber mehr ansetze, dann stimmt es nicht. Weil ich nicht in erster Linie also mein Glück will, sondern meinen Willen. Und deswegen sagt er, es gibt eigentlich nur 2 Sorten von Menschen am Ende. Die einen sagen zu Gott, dein Wille geschehe. Und die anderen sind die, wo Gott zu einem sagt, dein Wille geschehe. Wo das blutenden Herzens sagt. Denn er löscht ja den Teufel nicht aus oder mich, wenn ich Nein sage. Erst hält er ihm weiter das Leben fest. Und das definiert Hannah Arendt als Liebe. Liebe heißt sagen, es soll dich geben. Volo ut sis. Ich will, dass du seist. Und ich gebe zum anderen zugleich auch die Möglichkeiten, seinen Willen durchzusetzen. Er bleibt bei seinem Willen, er kann ihn durchsetzen, er kann uns versuchen oder so. Nicht? Also die Liebe kommt nie zu kurz. Die Liebe siegt immer, entweder weil ich kapituliere und mich bekehre, wo Hans-Urs von Balthasar sagt, wenn man den wirklich Toten Christus, wenn man dem begegnet, deswegen hat er ja so dieses mit dem Geheimnis des Kasamstag, der zwischendurch ja geschlabbert war. Also in meiner Kindheit noch gab es den Kasamstag nicht. Da wurde Kasamstag früh Osternacht gefeiert, weil die Leute das nicht aushielten. Dann kamen erst so Reformen dann, dass das anders eingeführt wird. Der einzige Tag ohne Liturgie in der Kirche. Es gibt nur die Lamentationes in den Klöstern. Das wirkliche Tod Gottes, das Herz ausgeronnen, letzte Tropfen Wasser und Blut raus. Und das, Balthasar sagt, angesichts dieser Begegnung muss eigentlich jedem sich das Herz rumdrehen und er muss sagen, jetzt bin ich besiegt. Aber die Möglichkeit besteht auch dort zu sagen, nein, und dann wird das akzeptiert. Und dann zu sagen, dann hätte Jesus umsonst gelitten oder die Liebe hätte verloren, ist überhaupt nicht wahr. Die Liebe gewinnt immer, weil die Liebe entweder erreicht, dass ich mich bekehre oder dass sie blutenden Herzens, muss man sagen, mir die Kraft gibt, mich daneben zu benehmen und mein Unglück zu bestehen, weil Gott eins nicht tut, jemanden vergewaltigen. Und deswegen ist das einfach dieser Respekt, der dort geschieht, nochmal, dein Wille geschehe. Das macht er. Und die Frage ist, was haben wir für einen Willen? Hoffentlich den, dass wir sagen, dein Wille geschehe. Dann fällt das nämlich zusammen. Und dass uns das andere ziemlich nahe liegt, das anders zu formulieren, das eben, wie gesagt, erstmal wissen wir das aus uns, wenn man ein bisschen in sich hineinguckt. Und zweitens kann man es eben nachlesen, wenn man die große Scheidung anguckt. Nicht? Wo er das genau also, oder liest. Das ist ein kleines Büchlein, das ja jetzt nochmal neu im Johannesverlag erschienen ist. Ich glaube, für 6 Euro oder so, ist gar nicht teuer. Mit den Zeichnungen von Sebald noch drin, der hier nach München gehört. Hier im Hofgarten sind ja die seine Bilder da an den Kolonnaden, nicht Kolonnaden sind es nicht, also an diesen Bögen da, die da sind. Da, ne? Also, dass man da guckt, dass das hingehört, dass man das hier entdecken muss. Er bleibt wirklich hier dran und dass man das also hinnehmen muss und das sagt, nein, es ist eben einfach eine neue Phase, die hier gelernt werden muss, eine neue Übung, die sich ergibt, der hier gelingt. Und dann erinnert er sich an die Weisheit der Märchen, wir haben das ja auch in unseren Märchen, dass die Toten gestört werden, wenn man sie nicht tot sein lässt oder so. Das ist ja ein bisschen märchenhaft, die Geschichte. Das glauben also viele Leute nicht. Realerweise wiederholt sich es aber ja, wenn man an den Tod denkt, vorweg. Deswegen hat ja vor Jahren Sporken, der Erste, der so einen Lehrstuhl gehabt hat, damals in den Niederlanden für medizinische Ethik, ein Buch geschrieben, hast du denn auch eingewilligt, dass ich sterben kann? Weil man eben einfach festgestellt hat, in den Stationen für die Kinderonkologie sterben so und so viele Kinder nicht, weil die Mütter sie nicht loslassen. Das ist einfach ein Faktum. Das hat jetzt nichts mit Mythologie zu tun. Die leiden einfach länger, weil sie nicht sterben können, weil die Mütter sie nicht loslassen. Und deswegen hat er also dieses Buch geschrieben. Das Märchen drückt es anders aus, dass eben die Mutter weint und weint über das Kind und dann erscheint ihr das Kind und sagt, guck mal, mein Totenhemdchen, ganz klatschnass ist es und das ist ja fürchterlich und so, ich gebe dir hier einen Krug, den darfst du noch voll heulen und dann bitte Schluss. Also dieser Gedanke, dass man denen also dann auch die Freiheit geben muss. Wie gesagt, das ist jetzt ein Märchen und mythologisch, was nicht heißt, dass da vielleicht nicht auch schon viel dran war ist, aber man kann es inzwischen, das wusste er damals nicht, empirisch belegen. Es ist einfach belegt durch Studien oder so. Ich wüsste nicht, wer das bezweifelt eigentlich, dass das tatsächlich gibt und ein Problem ist, gerade in der Kinderonkologie. Dass das dort also weiter wirkt. Und deswegen sagt er, das überlegt er sich jetzt auch und sagt, ich muss also mehr als der Schmerz, der die Toten eher quält, hilft ihnen die Dankbarkeit für das, was man mit ihnen erlebt hat. Das habe ich überhaupt festgestellt, dass es immer wieder etwas ist, dem Menschen hilft nachzudenken, dass ich, wenn ich sage, ja, würden Sie denn wünschen, in Ihrem Kummer jetzt diesen Menschen nicht kennengelernt zu haben, nur damit Sie weniger Kummer haben? Und dann sagen die Leute, nein, nein, das doch nicht. Und dann ist das so ein Punkt, wo man so anfangen kann, nachzudenken. Es tut noch genauso weh, es ist auch noch so schrecklich, aber es nimmt so einen Moment an Revolte heraus und an Selbstquälerei, die verschwindet dann schon. Ist immer noch schlimm genug, völlig klar. Aber eine Komponente fehlt dann, wenn das mitgesehen wird. Dass es eine Form ist, wo auch die Trauer noch eine Form eigentlich der Dankbarkeit sein sollte, wo das eigentlich hingehört. Und sagt, und das merkt er, dass das allmählich geht und er stellt fest, dass er das Rühmen ganz vergessen hat und das wieder entdeckt und sagt Rühmen, also Rühmen eben seiner geliebten Frau und die Rühmung Gottes, der sie ihm geschenkt hat oder so. Und nicht, dass das wieder auftaucht und sichtbar wird, weil ich überhaupt denke, also Dankbarkeit hilft gegen alles. Auch hier ist es eine ganz große Hilfe. Und dann schreibt er im Rühmen, kann ich mich ihrer, also meiner Frau noch immer, bis zu einem gewissen Grad freuen und bis zu einem gewissen Grad schon seiner, besser als nichts. Ich habe also gegen Ende also dieses Büchleins, dieser Notizen dann schon. Natürlich geht es nicht darum, sich an das Bild der Geliebten zu klammern, die Rühmung gilt ihr, aber nicht darum, Gott als einen Umweg zu ihr zu benutzen. Gott ist kein Weg, sagt er nicht, sondern Gottes Ziel. Das gehört auch noch hinein. das man hier so sieht, das kann man nur als Blankoscheck des Glaubens sagen, diese Hoffnung auf die Wiedervereinigung mit den Geliebten. Und was dann gelingen kann, sagt er, künftig weder auf Äste der Hoffnung noch der Angst jagen zu lassen, sagt er. Zwei Überlegungen drängen sich ihm immer mehr auf. Ich zitiere, die eine besagt, der ewige Arzt sei noch unerbittlicher und die mögliche Operation noch schmerzhafter, als was unsere schlimmsten Vorahnungen uns androhen. Damit zitiert er hier, ohne dass es nennt, Lady Julian of Norwich, es war so Inkluse in England, also da so eingemauert in einer der Kathedralen eben da in Norwich, und ist vor allen Dingen deswegen in unserer Zeit wieder entdeckt worden, weil sie Jesus als unsere Mutter entwirft und denkt, so in ihren mystischen Erfahrungen, die Frauen so dran angeknüpft haben. Hat auch bei uns jemand in St. Georgen eine sehr schöne Doktorarbeit darüber geschrieben, eine Studentin, wo sie das aufgenommen hat. Und die sagt eben einen Satz, den er öfter eben zitiert, aber ohne sie zu nennen, es wird schlimmer, als wir denken, aber am Ende wird alles gut. Also dass durch diesen Schmerzen hindurch geht, in dieser Ablösung, die hier gegeben ist. Und von dort her sagt er, stellt sich eigentlich die Frage, nicht warum leiden also gute Menschen, sondern warum leiden eigentlich ein paar gute Menschen nicht? Und sagt er, da sagt doch Jesus nichts dazu, der sagt einfach, das ist die Verfügung seines Vaters. Warum das bei manchen ohne geht. Weil an sich ist das so die Phase, in der das so abläuft. So bei seinem Sohn selber und bei denen, die ihm nahestehen. Nicht? Wo ja dann eben die große Theresa ja auch gesagt haben soll, als mal wieder ihre Kutsche umfiel. Kein Wunder, dass du so wenig Freunde hast, wie du sie behandelst. Nicht? Hat sie da mal so gereicht dazwischendurch. Nicht? Dass man das schon mit sehen muss dann auch. Also das ist genau dieses, dass alles gut wird und alles heil und ein jeglich Ding seine Ordnung bekommt. So heißt das also wortwörtlich bei der Lady Julian, wo das auftaucht. Und damit hält eben die Düsternis sich auf, und es ist, als habe sich damit der Aufhellung des Kummers auch eine Schranke so gehoben. Er bleibt amputiert, sagt er. Er weiß, dass er nie mehr ein Zweibeiner sein wird, auch wenn er vielleicht ein Holzbein bekommt. Er weiß obendrein, dass eben ihm sein Bein stets von Neuem amputiert werden muss. Er sagt, wie der Feige mehrmals stirbt, so auch der Liebende. Weil der Verlust immer wieder neu auftaucht und sichtbar wird. Und nicht bloß einmal, so wie man auch mehrmals vergeben muss, dasselbe Unrecht, weil es wieder auftaucht, die Verletzung. Davon haben wir auch schon gesprochen. Nicht? Dass es 77 Mal vergeben nicht heißt, dass der 77 Mal was getan hat, sondern dass man 77 Mal vergeben muss, wenn man wirklich schwer verletzt worden ist, oder so, weil das immer wieder neu auftaucht. Und so ist das hier auch, das bleibt natürlich, aber es ist zugleich auch abzusehen, dass es irgendwie geht und dass dann sich das Leben auch wieder erschließt, dass das wieder geht. Das hat vor allen Dingen auch Simone Weil so deutlich gemacht an der Odyssee oder so, dass es ein Unglück und es ist fürchterlich und die Gefährten sind gefressen worden von der Skylla oder der Charybdis, also von irgendwem, und hinterher dann irgendwann, nachdem man geweint hat und alles, ist dann doch so, sie streckten die Hände zum lecker bereiteten Mahle. Wie das da beim Homer ist in der Voss'schen Übersetzung. Also das Leben hat einen dann irgendwie wieder. Es gibt wieder die Entdeckung wieder von Freude und Leben, die so auftaucht, und wo es völlig verfehlt wäre, sich das zu versagen oder zu verbieten in irgendeinem verbohrten Stolz, nicht? Wo das mit hineingehört. Und damit kämen wir dann zu dem Thema, ich sehe, wir sind ja noch nicht ganz fertig damit, also dass wir über die Freude reden, nicht? Die gehört ja dann nochmal hin. Bitte?
Noch einmal dann zu dem Phänomen, diese Elemente, dass einem irgendwelche Gedanken helfen, über die Runden zu kommen. Auch wenn der ganze Schmerz nicht komplett weg ist,
ja,
aber zumindest gemindert ist. Ist mir aber das Phänomen des Gehorsams, so wie Sie es gerade definiert haben, als etwas, was mich anspricht und immer wieder fordert, darauf zu reagieren. Und das sind diese Wandlungsprozesse, denke ich mir, die da ineinander fließen, ja, zu sagen, ich gehe den Schmerz durch, bewusst oder unbewusst, mit Gesprächen mit anderen, die mir das dann für einen Moment erleichtern, aber gleichzeitig werde ich wieder in meinen Schmerzen entlassen, muss dann wieder ein Stückchen Weg allein gehen, aber ich merke, dass, dass nach Ihrer Definition des Gehorsam, dass da mich irgendwas treibt, mich wieder zu dem hinzuführen, wo alles wieder gut enden wird.
So ist es, und dass das wirklich eine Führung bedeutet, die da nochmal drin steckt. Also eben, dass man da einigermaßen hilflos ist gegenüber so dem Vorwurf, da machst du bloß Selbstvertröstung oder so ähnlich nicht. Das muss man eben einfach hinnehmen. Ich entsinne mich an diese Notate über Tod und Sterben, das ist jetzt schon wieder 20 Jahre her und außerdem fällt mir im Moment der Name nicht ein. Ein Jurist, da, ein Deutscher, der in Zürich gelehrt hat und der ein Buch dann eben geschrieben hat, Notate über Tod und Sterben, da kriegt er die Diagnose gestellt, Prostatakrebs und ein halbes Jahr noch Lebenszeit. Und dann hat er gesagt, nein, er will sich nicht operieren lassen, er will da mit Bewusstsein darauf zugehen und hat dann so Abschied genommen von, ich glaube, waren drei Frauen seines Lebens, zwei oder zweieinhalb jedenfalls, also irgendwie so. Dann hat er eine Tochter gehabt, die noch für ihn sorgt, und dann war er befreundet mit Max Frisch, den hat er gebeten, also in der Schweiz immer das Abdankungsprayer so da zu halten, und hat selber auch was entworfen. Und der spricht das eben auch an, dass er sagt, hier ist einfach hineinzugehen, und das ist eine Form, in der hier gelebt wird. Und dann sagt er, da werden mir auch die Leute entgegenhalten, ich bin dabei, hier zu vertrösten, sagt er, nein, ich suche nicht Trost, ich suche den Sinn. Ich hätte lieber gesagt, ich suche statt Vertröstung Trost, denn warum soll man nicht dazu stehen, dass wir nicht Trost brauchen? Die Schrift spricht dauernd davon, dass wir Trost brauchen und dass Gott unser Trost ist oder so, warum soll man das nicht einräumen können? Ich würde also einen schärferen Unterschied machen zwischen Vertröstung und Trost. Aber er formuliert es eben so und sagt, ich suche eigentlich den Sinn und nicht den Trost, so in dieser Frage. So könnte man es auch formulieren, die Simone Weil sagt, Liebe ist kein Trost, sondern ein Licht. Sagt sie einmal in einer anderen Richtung, es ist eine Richtung. Also genau das wäre es, wenn ich mich darauf einlasse, sehe ich, dass mich das nämlich, was tut es nämlich? Es führt mich aus mir heraus. Also es nimmt mich mir, weil ich mich nicht geben kann. Das ist ja der Punkt. Ich behaupte ja, da haben wir schon öfter davon gesprochen, dass ich behaupte, um diese Prusten Fragebogen dazu beantworten, was ist für Sie das größte Glück? Das größte Glück wäre für mich angenommenes Hingegebensein. Wenn ich aber nun obendrein feststelle, dass ich mich gar nicht ganz hingeben kann, weil ich, wie gesagt, immer die Hand nochmal unter dem Tablett habe, muss ich schon als ein eigenes Geschenk entgegennehmen, dass ich mir genommen werde. Und da gibt es ja zwei Formen. Ich werde eben hingerissen, mir genommen. Das eine nennt man Entzücken. Entzücken heißt schnell ziehen, also sich entrissen werden. Und das andere ist der Tod. Das sind die beiden Formen, wie man sich genommen wird. Und sodass das dann nochmal ein Geschenk ist, weil wir uns nicht ganz geben können, begegnet uns die Gnade, dass wir uns genommen werden. Wir können, also deswegen meine ich, die Spitze unserer Freiheit ist nicht aktiv und nicht passiv, sondern das Medium, ich lasse mich mir nehmen. Diese Einübung. Ich lasse mich ergreifen, ich lasse mich hinreißen, ich lasse mich überwältigen, ich lasse mich überreden, ich lasse mich überzeugen. Überall taucht dieses Lassen auf, was also dieses griechische Medium wäre, was in unserer Grammatik fehlt, von dem ich behaupte, dass das die eigentliche Spitze der Freiheit ist, dass wir die haben, um uns ergreifen zu lassen. Und eben ergreifen auch so, dass wir uns genommen werden. Und das nennt man, also dieser Aktivteil daran, nennt man Gehorsam. Also dieses sich führen lassen oder sich nehmen lassen über sich hinaus. Das ist das wäre. Und das zugleich ist dann auch nochmal die Freude, in die man dann da hinein käme. Deswegen sprechen ja die Tradition spricht davon, dass die Freude gar nicht in uns reinpasst, sondern wir nur in die Freude. Deswegen sagt Jesus im Gleichnis, lässt er den König sagen, der da den Leuten die Talente verteilt, da sagt er hinterher, geh ein in die Freude deines Herrn. Und dann kann man dann bei Thomas lesen, was soll das heißen, da in die Freude ein, sagt er, die Freude ist zu groß, die kann nicht in uns rein, sondern da können nur wir rein. Und dann bin ich wieder bei meinem Begriff Geheimnis. Geheimnis heißt ja Geheimnis, also gesammelt daheim sein, da gilt dasselbe. Geheimnis ist das, wo ich drin bin. Und wenn ich drin bin, kann ich es nicht umgreifen. Denn was ich umgreife, dessen Heimat bin ich ja. Aber ich will ja nicht jemand, das will ich auch, jemandes Heimat sein, aber erstmal bin ich auch selber in die Heimat. Und das ist nicht das, was ich umgreifen kann, sondern was mich umgreift. Und das würde dann genau dort nochmal hingehören. Wo werde ich von was, wem umgriffen? Das wäre der Punkt, der dort hingehört. Und da gibt es eben diese schöne sprachliche Form, so steht es im Neuen Testament, geh eine die Freude. Und die Leute lesen ihren Text genau und dann erklärt das der Thomas von der Queen und sagt, ja, das heißt eben, dass die Freude eben größer ist als wir und in die können wir eintreten. Denn diese Freude ist ja Gott und er ist der Ort, er ist der Raum, in dem das geschieht. Wo gehört schon alles zusammen? Und fügt sich da zusammen. Da man aber da nicht sicher ist, ob das so ist, das ist ja nicht... Wenn man sich überlegt, dass solche Sprüche in uns allen drin sitzen, das ist zu schön, um wahr zu sein. Nicht? Wieso soll die Wahrheit eigentlich hässlich sein? Nicht? Das ist überhaupt nicht einzusehen. Aber so dieser Gedanke, dieses tiefe Misstrauen, was in uns drin sitzt, klopft man gleich auf Holz und sagt, und unberufen, toi, 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 oder so Geschichten, nicht? Dass man sich also da nicht drauf einlässt, weil man sagt, das kann ja gar nicht stimmen, das kann ja nicht gehen, oder so ähnlich. Deswegen braucht man da die Hoffnung wieder Hoffnung.
Nicht, das ist ein bisschen bedingt durch dieses ganze kulturische Erfahrungssachen, die man im Laufe seines Lebens so
mitzieht. Genauso. Wir kriegen, ja. Es drängt sich genauso auf. Und das ist ja so schön. Ich habe ja damals überlegt, ob ich nicht über die Habil machen soll. Dann bin ich doch, habe ich dem Lehmann gefolgt und habe das über das Heilige gemacht. Ich wollte erst über den PG mich habilitieren. Und der lässt ja in einem seiner Mysterienspiele den lieben Gott sagen, dass er sich nicht über den Glauben wundert der Leute, weil er aus allen Fugen der Schöpfung blitzt. So sagt er, der lässt ja Gott reden dort, nicht? Der Schapigi. Und dann sagt er, und auch nicht über die Liebe, weil die alle so einsam und verloren sind, die müssen sich ja beieinander, also zueinander flüchten, sagt er. Worüber er sich wundert, ist die Hoffnung, dass die Leute die Hoffnung nicht aufgeben. Sagte, das ist wie mein geliebtes Lothringen, der war natürlich auch nochmal Chauvinist, der Piggy da. Ne? Sagte, ich begott mein geliebtes Lothringen, wo es unentwegt regnet, immer so schräg da so runter. Und an sich müsste das ganze Land da vermohren, aber nein, das macht aus dem Regen Weißbrot und Rotwein. Sagte, und so machen die Menschen aus diesem Regen, so des Alltags und den Enttäuschungen des Lebens, einem, machen die also nicht bloß Verbitterung und so darum, so machen daraus Hoffnung, sagt er. Das verwundert ihn. So schreibt das also der Pegida.
Tretet mit Dank durch die Tore ein. Mit Dank in die Tore.
So ist es. Denn die gehört nämlich eben, der Dank ist, Hoffnung ist ja nichts anderes als Zukunftsmodus von Dank. Wenn ich nämlich zurückgucke und sehe, was mir wirklich geschenkt worden ist, dann gilt ja nach dieser schönen Definition, die ich ja immer wieder dann zitiere von dem Franz von Pader hier, dem Münchner Heroen, der dann sagt, Dankbarkeit heißt die Gegenwart des Gebers und der Gabe anerkennen. Und wenn ich das tue, dass also in dem, was ich kriege, ich zugleich die Gegenwart und die Zusage des anderen empfange, dann heißt das, dass ich auch mir was weiter von ihm erwarte. Das ist ja das, was in Advent hingehört, da kommt ja die Geschichte vor, dass da der Jesaja ja zum König Ahas kommt und sagt, wünsch dir ein Zeichen, und er sagt, ach, der Karren ist ja so im Dreck, das will ich überhaupt gar nicht, nicht. Und dann kriegt ja der Prophet einen Wutanfall und sagt, also, was fällt dir ein, du fällst beim Gott lästig, weil du nichts von ihm erwartest. Nicht? Also er erwartet von uns, dass wir was von ihm erwarten. Und deswegen ist das eine Form von Dankbarkeit, also Erwartung, das ist die Zukunftsgestalt von Dank. Dass ich erwarte, dass dieses Versprechen, das in jedem Geschenk liegt, dass das gehalten wird. Denn man schenkt ja nicht wirklich, wenn man damit quitt werden will. Sondern ein Geschenk ist ja eigentlich ein Versprechen. Und dann ist ein Versprechen, soll dann auch gehalten werden. Eigentlich, nicht? Dass das hingehört. Und deswegen kriegt das also von dort her nochmal so eine Bedeutung. Sodass also man sagen muss, dass unser Mangel an Hoffnung ein Mangel an Dankbarkeit ist. Warum ist da ein Mangel an Dankbarkeit? Weil wir uns so rasch an was gewöhnen. Wenn der andere eben nicht dauernd also betont, wie toll das ist, was er da einem geschenkt hat, was ihm das Gute nicht tut. Das Gute fällt eben nicht auf. Auffallen tut das Negative. Kein Zahn tut einem weh im Mund. Glücklich ist man darüber nicht so. Man ärgert sich über was anderes, nicht? Aber ein Zahn tut weh, die ganze Welt sitzt Nummer 6 rechts oben. Das ist schon merkwürdig, nicht? Das eine drängt sich auf und das andere ist überhaupt nicht bemerkbar. Deswegen muss man ein bisschen meditativ leben, weil man das eigens sich bewusst machen muss, was man da eigentlich bekommt und hat. Aufmerksamkeit, die dahin gehört, nicht? Dass man das entdeckt. Und dann kann eben dann auch die Freude da auftauchen. Und dann wäre es eigentlich nicht richtig zu sagen, das ist so schön, um wahr zu sein. Nicht? Das müsste eigentlich dann drinstecken, aber so sind wir halt.
Ich hänge noch ein bisschen an dem Willen, weil wenn man jetzt so die ganze Entwicklung eines Menschen ansieht, dann kommt doch der Wille zum ersten Mal schon in der Trotzphase.
So ist es.
Und da ist ja alles unbewusst.
Ja.
Ne? Und trotzdem ist das da.
Da meldet sich es erstmal schon so und dann kann man ja hier nochmal sagen, ich würde schon sagen, das hat verschiedene Gründe und natürlich hängt das in meinen Augen auch nochmal wieder mit der Erbsünde zusammen. Uns begegnet natürlich bei unseren Eltern nicht bloß Liebe von vornherein. Nicht. Also es steckt schon die andere Seite drin. Den Studenten habe ich das immer klar gemacht. Ich glaube, es ist der Schluss vom Epheserbrief. Das sind ja beim Paulus immer so diese sogenannten Haustafeln. Und dann schreibt er dann, Väter, reizt nicht eure Söhne. Und dann sagt er, Söhne, gehorcht euren Vätern oder so. Nicht? Also wo er es nach beiden Seiten austeilt. Und da ist keiner von uns da, der nicht auch also auf Selbstsucht bei unseren Eltern gestoßen ist. Manches haben wir natürlich auch einfach so interpretiert. Und es ist einfach nur, dass die Wut des Gequälten, nicht? Dass die Mutter verschwindet, ja, kommt die je mal wieder? Wie soll man einfach dazu kommen? Da hilft man sich mit dem Spielzeug, da mit der Garnrolle voraus, da und wieder nicht da, dass man hofft, naja, wird es mit der Mama auch so sein. Nicht? Also, dass man so irgendwie so probiert, wo es einfach einen so überwältigt von außen, aber dann gibt es natürlich auch immer noch mal diese Formen eben nicht bloß reiner Liebe, die einem dort begegnen. Und dann, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, dass es erstmal um die Verteidigung des Ich geht in dieser Ablösungsphase und weniger um das Kämpfen gegen das andere, sondern das in sich behaupten. Aber das andere steckt natürlich auch schon drin. Deswegen bin ich auch der Meinung, man sollte nicht einfach von der Unschuld des Kindes reden, das ist nicht wahr. Sondern das steckt von Anfang an in uns, dieser Gedanke des sich Behauptens und sich Durchsetzens statt Vertrauen drin. Und deswegen hat das für mich schon Plausibilität mit der Erbsünde, was immer das ist oder bedeutet, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Und man wird es ja dann noch deutlicher, wenn sich das dann wiederholt in der eigentlichen Pubertät, nicht? Dieses zweite Trotzalter, wo wiederum diese Verknüpfung von beidem da ist, aber hier noch jetzt in der stärkeren Härte nochmal auch der ganzen Auseinandersetzung, die da drin steckt. Ich finde es dann nur falsch, wenn jetzt eben diese Naturalisierung der Erbsünde dann so dargelegt wird, als sei das nichts anderes als das Pubertätsgeschehen. Also die hilfreiche, die notwendige Ablösung von Gott oder so. Sowas kann man ja lösen bei Theologen. Bis dorthin, dass dann Gott sitzt in der Busch und sagt, jetzt beiß schon rein, damit die endlich erwachsen werden oder so ein Quatsch. Man fasst sich an den Kopf. Ne? Denn das ist ja wirklich nicht gemeint, diese unanständige Undankbarkeit. Da kriegt man das Evchen geschenkt und so einen schönen Paradies oder so daher. Nicht? Sollte man sich an sich anständig benehmen, nicht? Und nicht anders. Also es ist in sich eine grandiose Undankbarkeit. Aber das hängt wieder damit zusammen, dass Liebe selbstverständlich ist. Für das Kind ist das selbstverständlich. Deswegen manche merken das erst, wenn sie selber Kinder kriegen. Was da eigentlich also hingehört hat vorher oder so. Nicht? Und das ist ganz normal. Weil klar wird das erstmal so genommen. Erwachsen werden heißt dann die Unselbstverständlichkeit dieses Selbstverständlichen erkennen. Nicht? Also das gehört nochmal mit dazu, dass das erstmal nicht da ist. Obwohl ansprechen soll man schon. Und deswegen ist ja vernünftig, dass Eltern zwei sind. Nicht? Dann kann also der Vater den Kindern erzählen, wie sie der Mutter dankbar sein sollen. Und die Mutter macht das umgekehrt. Nicht? Das geht dann schon einfacher. Ich kann denen ja nicht selber erzählen, jetzt seien wir mal gefälligst dankbar. Nicht? Das geht ja nicht. Also das sind dann so Hilfen, die man da hat. Aber über die Freude, wie gesagt, müssen wir noch ausführlich reden. Deswegen setzen wir das beim nächsten Mal einfach nochmal fort und kommen wahrscheinlich beim nächsten Mal dann auch schon, dass wir, ich vermute so, dass wir noch anfangen mit der Hannah Arendt wenigstens knapp, denn wir haben ja im Januar nur noch 2 Stunden dann, nicht? Dann ist ja das Semester schon wieder rum. Bitte?
Die Unterscheidung von Schmerz und Leid.
Ah ja, da könnte man auch drüber reden. Ich mache persönlich eigentlich keinen dazwischen. Man kann sagen, dass Leid stärker das Seelische ist, das ist wahr, und Schmerz stärker das Körperliche, aber es stimmt nicht. Es gibt auch Ausdrücke wie also Frauenleiden, Magenleiden, Nierenleiden. Also Leiden wird auch einfach für das Somatische benutzt. Und Schmerz kann man auch wieder für das Geistige auch verwenden, Reueschmerz oder so. Deswegen mache ich persönlich keinen Unterschied. Wenn ich aber gefragt werde, kann ich schon sagen, wenn man den gesamten Sprachgebrauch anguckt, liegt ein gewisses Schwergewicht beim Schmerz auf dem Somatischen und ein gewisses Schwergewicht von Psychischem beim Leid.
Also man hat auch ein praktisches Du, also Leiden, Du,
ja.
Und Erleiden.
Ja. Also nee, mit Leiden meine ich nur, dass ich es wirklich erleide. Also ich mache einen Unterschied zwischen Leiden und Dulden. Also ich kann den Partner leiden machen, ich kann ihn nicht dulden machen. Das ist seine Sache, ob er das duldet oder nicht. Deswegen ist Dulden das Medium. Wir haben gesagt, wir haben keine mediale Sache, wir müssen das mit Lassen machen, aber wir haben mediale Wörter. Dulden ist so ein Wort. Sie können niemand dulden machen. Sie können niemand leiden machen und dann ist die Frage, ob er sie das duldet oder nicht. Und deswegen, Jesus erduldet sein Leiden. In dem einen Vers heißt es ja ausdrücklich, in dem einen Kanon, der sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf. Nicht? Also Leiden ganz passiv, dem Leiden unterwerfen, aus freiem Willen dulden. Nicht, wo das dann so drin stecken würde. Aber das kann man auch beim nächsten Mal nochmal aufnehmen. Nicht in 14 Tagen, denn dann ist ja schon gleich Weihnachten, nächste Woche schon wieder. Nicht? Nächste Woche schon wieder. Ja. Ja. Am 13. So ist es, nicht? Das ist in einer Woche schon, nicht? Danke. Ja, na, vielen Dank. Ja, da hätte ich mich aber hinterher.